Herr Müller, ich habe schon erwähnt, Sie sind Jahrgang 38, das heißt 68 waren Sie 30 Jahre alt nach Adam Riese. Als die Musik von Janis Joplin oder etwa auch von Jimi Hendrix, von dem wir später noch einen Titel hören, in war, gehört wurde, saßen Sie schon in der Institution, während draußen die nachfolgende Studentengeneration demonstrierte und sich erst anschickte, ideenmäßig den Marsch durch die Institutionen anzutreten. Wie haben Sie damals als Redenschreiber Karl Schillers, mit welchen Augen haben Sie die außerparlamentarische Opposition beobachtet?
Meine Generation war ja verbunden mit dieser Generation, die dann 1968 demonstrierte. Es wurde ja auch vorher demonstriert. Ich denke, diese Anti-Springer-Demonstrationen, die waren ja teilweise vorher. Und da waren wir voll drin. Also das ist sozusagen übergegangen. Es war, was die Reformen betrifft, eine Art von kleiner Vorgängergeneration, wenn Sie wollen. Also speziell da in dem Zirkel, in dem ich in München war, haben wir so zwischen 1963 und 1968 schon eine ganze Menge an Reformimpulsen aufgenommen und auch selber erarbeitet. Wir hatten eine Arbeitsgruppe, die zum Beispiel eine Reform des Bodenrechtes ausgearbeitet hat, die sogenannte Bodenwertzuwachssteuer. Und es gab andere, die sich intensiv Gedanken gemacht haben darüber, wie man mit Kindern umgeht. Also das war ja eine sehr wichtige Diskussion für diese Generation. Nicht in der persiflierten Art des antiautoritären Umgangs. Das sind ja alles nur Formulierungen, aber wir haben uns echt Gedanken gemacht, wie soll das mal sein, weil wir bei unseren eigenen Eltern und Vätern erlebt haben, was man falsch machen kann. Und da hat diese Generation, also schon vor 1968, ja viel nachgedacht, viel gelesen, viel geschrieben über diese Fragen.
Das heißt, Sie haben das mit viel Sympathie betrachtet.
Klar haben wir das mit viel Sympathie betrachtet. Wenn ich mich aber zurückerinnere, dann war in diesem Jahr 1968 eben sehr viel los. Es war ja auch der Einmarsch der Sowjetunion in Tschechien und die Niederschlagung dieses Versuchs eines humanen Marxismus oder einen humanen Kapitalismus, wie man es auch nennen will, mit Dubček.
Sozialismus mit demokratischem Antlitz.
Mit demokratischem Antlitz. Das waren viele Ereignisse, die da ineinander gingen. Und in der praktischen Arbeit ist es halt durch die viele Arbeit überlagert worden und durch das, was in Bonn anstand. Es war ja immerhin diese Überwindung des Konjunkturtals, es waren ganz andere Aufgaben da.
Was waren die wichtigsten Reden, an die Sie sich sofort erinnern, die Sie damals schreiben mussten? Etwa eine Rede, ich vermute mal, ich frage ins Blaue, eine Rede gegen die Vergesellschaftung der Produktionsmittel?
Nein, das überhaupt nicht. Also ich glaube, da muss man sich mal im Klaren sein, dass das auch wie heute, das waren so ein bisschen zwei Welten, die aneinander vorbeiliefen. Also es gab
Parallelgesellschaften, ja?
Ja, oder war mal anders. Es gab so Leute wie Willy Brandt, den ich ja unglaublich schätze, der damals schon erkannt hat, dass das, was seine Söhne oder sein älterer Sohn und was andere gedacht haben in dieser Zeit, die marxistischen Ansätze innerhalb der Jusos, dass das etwas ist, über das jetzt nicht landesbedrohend ist. Und es gab die anderen, die diese marxistische Debatte innerhalb der Jusos zum Beispiel genutzt haben für die innerparteiliche Auseinandersetzung und Willy Brandt immer angeklagt haben, dass er nicht hart genug gegen die vorgehe, die also den Eindruck erweckt hatten, als würden die Jusos morgen die Macht übernehmen. Und ich weiß noch sehr genau, als ich dann in 1970, muss es so gewesen sein, oder noch ein bisschen später in den USA war, in Washington und bei dem German Desk, also das Deutschlandreferat war, dann haben mich die gefragt, was mit den Jusos los ist. Und ich hatte es schon ganz vergessen und da war das gerade erst angekommen, dass demnächst die Machtübernahme in Deutschland zugunsten der Jusos stattfindet. Das war so pervers und so albern. Ja, und der einzige, oder nee, das kann ich nicht sagen, aber einer der wenigen Spitzenpolitiker, der das nüchtern betrachtet hat, war damals auch Willy Brandt. Ich habe dann, als ich bei der SPD anfing 1970, da musste ich allerdings, oder ich war bereit dazu, da ich der einzige Ökonom beim Parteivorstand der SPD war, dann habe ich Kommentare zu den Juso-Beschlüssen vom Dezember 1969 in München schreiben dürfen oder müssen, wie auch immer. Ich war nie ein Marxist, ich bin ein progressiver Sozialdemokrat, aber ich war nie ein Marxist Und ich habe mich über diese Vorstellung, dass man die Eigentumsverhältnisse ändert in unserem Land und dann ist alles gut, über die habe ich mich schon sehr gewundert, muss ich sagen, und habe dann auch mit Überzeugung dazu Kritisches geschrieben. Aber ich hatte nie ein feindseliges Verhältnis zu dieser Jugendbewegung, was ja auch sozusagen meine nachfolgende Altersgruppe war. Und deshalb war ich sicher prädestiniert auch für ein Stück Auseinandersetzung mit denen, für eine positive Auseinandersetzung.
Wie viele Reden mussten Sie so am Tag schreiben und wie viele landeten davon im Papierkorb?
Ich war zusammen mit einem Kollegen da, wir waren zusammen dahin gekommen, eher aus der gleichen Gruppe, aus Abgänger in München. Und wir mussten schon in der Regel pro Tag eine Rede schreiben. Das hat sich allerdings anders vollzogen. Man hat eben mit einem Entwurf angefangen, dann hat der Kollege und Freund den quer gelesen oder man hat ihn selbst erst nochmal quer gelesen. Und erst die dritte Fassung oder die vierte, die ging dann an den Minister. Und dann, wenn man Glück hatte, dann hat er das so akzeptiert. Also ich habe zum Beispiel ein Programm für das deutsche Handwerk im April 1969 geschrieben. Da kam Schiller aus dem Urlaub zurück und hat die Rede so gehalten, wie sie war, obwohl es etwas sehr Programmatisches war. Und man hat andere geschrieben, etwa für Parteitage der SPD, über die ist er und dann nochmal größere Gruppen sind darüber hinweggegangen und haben nochmal korrigiert und ergänzt und hinterfragt und so weiter.
Wie wurden Sie denn Ghostwriter von Karl Schiller? Sie haben es vorhin angedeutet, wie der Weg lief, aber wie war das genau? Denn man sagt Ihnen zumindest heute nach, dass Sie eine erhebliche Neigung haben, gegen den Strom zu schwimmen. Damals konnte die Neigung wohl noch nicht so ausgeprägt zu sein. Denn
doch, die Neigung war schon da. Ich habe sehr früh schon als Student einmal einen Artikel geschrieben über den werturteilsbeladenen Charakter der Sprache in der wirtschaftspolitischen Debatte. Das habe ich an irgendwelchen Artikeln der Zeit, die es ja damals schon gab, aufgemacht. Und daraus und aus vielen anderen ist dann entstanden, dass wir in München zwischen Studenten und Assistenten eine Gruppe gegründet haben, die nannte sich Wirtschaftspolitischer Club. Und dieser Club hat einerseits Papiere geschrieben und auch wirkliche Entwürfe erarbeitet, wie eben der Entwurf einer Bodenwertzuwachssteuer, als auch Foren an der Universität veranstaltet. Ein privater Club, wir haben den zweitgrößten Hörsaal der Uni München gefüllt mit einem solchen Forum. Und bei einem dieser Foren war der parlamentarische Staatssekretär von Schiller geladen, Klaus-Dieter Arndt, einer der besten Ökonomen, wie ich kennengelernt habe in der politischen Szene. Und Klaus-Dieter Arndt war so fasziniert von diesem Club, dass er am nächsten Tag anrief und fragte, ob nicht einer von uns Reden schreiben wolle für Schiller. Keiner wollte so richtig weg von München nach Bonn, klar. Und dann hat sich eben mein Freund Pfeiffer und ich, wir haben uns gemeldet und haben uns beworben, nicht im Streit und in Konkurrenz, sondern nach dem Motto, wenn es dich trifft, dann trifft es dich und ich bleibe in München und so weiter.
Man hatte ja nichts zu verlieren.
Und dann waren wir beide nach einer unheimlich guten Prozedur. Wir mussten eine Modellrede schreiben, wir mussten uns treffen, damals mit Herbert Ehrenberg, der war beauftragt von Schiller, uns genau nach unserem ökonomischen Verstand zu prüfen, hatten wir ein Gespräch und dann sind wir zu Schiller geladen.
Ach, das heißt, es reichte gar nicht, dass man ein abgeschlossenes Hochschulstudium vorweisen sollte, es gab noch so ein Rigorosum.
Ja, das war ja auch klar. Also wir selber wollten ja auch sicher sein, ob wir fähig sind, sowas zu schreiben wie eine Rede und immerhin mal einen Test zu machen. Innerhalb von 2 oder 3 Tagen mussten wir diese Rede schreiben. Und die wurde dann von denen geprüft und dann gab es das Gespräch und dann gab es ein Gespräch mit Schiller. Und da waren halt glücklicherweise die Zeiten anders als heute. Ich war der Erste drin und dann hat Schiller halt nach einiger Zeit gefragt, da gab es doch noch jemand. Und dann habe ich kurz erklärt, dass das mein Freund ist. Und dann hat er den dazugerufen und dann wurde beschlossen, dass wir beide engagiert werden. Das ist leider heute nicht mehr möglich. Das ist der eigentliche Nachteil der heutigen Generation. Da finde ich wirklich, dass wir es unheimlich gut hatten, dass die heute keine Chance mehr haben, sich ihren Job auszusuchen. Und das kreide ich wiederum der Politik an, weil die Politik schuld ist daran, dass dieses Land nicht in einen richtigen, tollen Boom gerät. Es gäbe nämlich genug zu tun für viele junge Leute und dass man hier bremst und immer wieder die Ökonomie kaputt macht, obwohl man sie eigentlich auch fördern könnte. Das finde ich das eigentliche Verbrechen. Nicht, dass es viele alte Leute gibt, für die die Jungen arbeiten müssen. Das ist lächerlich gemessen an der geklauten Chance, nämlich einen Job zu kriegen, der den eigenen Fähigkeiten entspricht.
Also ich sehe schon, es war nicht unbedingt der Traumjob, Ghostwriter für Karl Schiller zu werden.
Ach gut, es war schon natürlich für viele Leute ein Traumjob, aber man sollte sich keine Illusionen machen. Das war ein Job, der uns rundum forderte. Wir hatten damals zu zweit 4 Sekretärinnen und die hatten alle voll zu tun. Wir haben von morgens 8 bis abends um 12 gearbeitet. Und als ich dann nach einem Jahr und einem Viertel, nämlich im Oktober 1969, meinen Terminkalender prüfte, dann fand ich gerade mal 3 oder 4 Wochenenden, die ich nicht gearbeitet habe.
Zur Freude der Familie, schon damals war der Mensch in dieser Hinsicht flexibel. Albrecht Müller, bis hierhin vielen Dank. Jetzt folgen gleich die Nachrichten bei uns hier im Deutschlandfunk und wir setzen unser Gespräch fort im zweiten Teil der Zwischentöne um 2:05. Bis dahin.